Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Der Basler Pharmakonzern Novartis war im ersten Halbjahr im Prinzip sehr gut unterwegs. Wechselkursschwankungen trüben das Ergebnis allerdings etwas. Die Gewerkschaften wollen ausländische Arbeitskräfte vor Diskriminierung schützen. Sie legen eine Palette von Forderungen und Maßnahmen vor. Das Wirtschaftswachstum in China beschleunigt auf 8%. Der Werkplatz der Welt scheint sich von der Krise zu erholen. Und im letzten Jahr wurden in der Schweiz fast 3 Milliarden bei Lotterien und Wetten eingesetzt. Das ist ein neuer Rekord für die Hoffnung auf Geldglück in der Krise. Um 13 Uhr das liebe Geld. Heute von La Chaux-de-Fonds über Le Locle und Biel bis Moutier und Gränchen. Die Uhrenstädte gehörten im Boom der 50er Jahre zu den Fußballhochburgen der Schweiz. Mit der großen Uhrenkrise war es auch mit der Fußballherrlichkeit in und am Jura bald mal vorbei. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Jonathan Fisch.
Der Basler Pharmakonzern Novartis hat trotz der Wirtschaftskrise im ersten Halbjahr 2009 solide gearbeitet. Der Umsatz nahm eigentlich zu, nur weil der Dollar stärker wurde, ergab sich ein Minus von 2%. Der Gewinn des Pharmaunternehmens schrumpfte um 12% auf 4 Milliarden Dollar. Damit hat der Konzern die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen. An der Börse hat die Aktie zugelegt. Positiv beurteilen Analysten die Aussichten für die Impfstoffsparte bei Novartis. Sie stehe wegen der Schweinegrippe vor einem Wachstumsschub. Die Schweizer Wettbewerbshüter nehmen erneut Kreditkartenfirmen unter die Lupe. Es geht um die Gebühren, die Visa und Mastercard den Geschäften verrechnen für Zahlungen mit der Kreditkarte. Vor 4 Jahren hatten sich die Kreditkartenfirmen verpflichtet, diese Gebühren zu senken. Nun prüft die Wettbewerbskommission, ob es eine neue Regelung braucht. Das Glücksspiel hat in der Schweiz Hochkonjunktur. Im vergangenen Jahr gab jede in der Schweiz lebende Person im Schnitt 370 Franken für Lotterien und Wetten aus, so viel wie noch nie. Insgesamt wurden knapp 3 Milliarden Franken für Glücksspiele eingesetzt, wie das Bundesamt für Justiz meldet. Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa verschärft ihren Sparkurs. Bis 2011 will der Konzern die Kosten um 1 Milliarde Franken senken. Wie die Lufthansa mitteilt, dürften auch Stellen gestrichen werden. Die chinesische Wirtschaft scheint sich weiter von der Wirtschaftskrise zu erholen. Sie legte im zweiten Quartal um fast 8% zu, verglichen mit dem Vorjahr. Im ersten Quartal hatte die Wachstumsrate 6% betragen. Im Vergleich zu den Ländern in Europa ist das sehr viel. Im Vergleich aber mit den eigenen Wachstumsraten vor der Krise von über 10% eher wenig. Die Stiftung für Konsumentenschutz macht sich Sorgen um die Bezeichnung «Made in Switzerland». Konkret befürchtet die Stiftung, dass der Bundesrat auf Druck der Lebensmittelindustrie ein geplantes Gesetz aufweicht, das die Herkunftsbezeichnung «Schweiz» stärken soll. Die Stiftung hat eine Liste veröffentlicht, auf der verschiedene Produkte aufgeführt sind, die als Schweizer Produkte vermarktet werden. In Tat und Wahrheit würden diese Produkte aber hauptsächlich im Ausland produziert. Die Gewerkschaften wollen die Benachteiligung von ausländischen Arbeitskräften in der Schweiz bekämpfen. Der Gewerkschaftsbund hat dazu verschiedene Maßnahmen vorgestellt. Diese reichen von einem speziellen Antidiskriminierungsgesetz bis zur Einführung von anonymisierten Stellenbewerbungen bei der öffentlichen Verwaltung und Großunternehmen. Heute werden laut dem Gewerkschaftsbund Ausländerinnen und Ausländer auf dem Arbeitsmarkt immer wieder benachteiligt. Dies wirke sich auch negativ auf deren Integration aus. In der Schweiz gab es im vergangenen Jahr etwas mehr Tierversuche. Rund 730.000 Tiere wurden zu Versuchszwecken eingesetzt. Das ist eine Zunahme von 0,8%, wie das Bundesamt für Veterinärwesen mitteilt. Zurückgegangen seien die Tierversuche hingegen in der Stadt Basel. Grund sei der geringere Bedarf der Pharmaindustrie. In Zürich gibt es weitere Kritik am geplanten Ausbau des Landesmuseums. Ein Komitee will verhindern, dass durch die Erweiterung ein Teil des benachbarten Parks überbaut wird. Deshalb hat das Komitee eine Beschwerde eingereicht. Diese richtet sich gegen den 20 Millionen Franken Kredit, den das Kantonsparlament bewilligte. Gegen die Erweiterung des Landesmuseums wehrt sich auch die Schweizerische Gesellschaft für Gartenkultur. Ihr Rekurs ist vor dem Zürcher Verwaltungsgericht hängig. Der ganze Ausbau des Museums kostet rund 110 Millionen Franken. Der Begriff Radio Suisse Romande ist schützenswert. Das Bundesverwaltungsgericht hat einen Entscheid des Instituts für geistiges Eigentum aufgehoben und angeordnet, der Name sei ins Markenregister einzutragen. Radio Suisse Romande habe sich in der Westschweiz als Bezeichnung für das öffentlich-rechtliche Radio durchgesetzt. Das Institut für geistiges Eigentum war der Meinung, Radio Suisse Romande müsse als Zeichen des Allgemeingutes auch für andere Nutzer zur Verfügung stehen. Das Schweizer Fernsehen überträgt auch in Zukunft die Spiele der Fußball Champions League, und zwar bis mindestens 2012. Die SRG hat mit dem Europäischen Fußballverband einen neuen Vertrag ausgehandelt. Dieser sieht unter anderem vor, dass pro Saison nicht mehr 25, sondern 34 Spiele übertragen werden.
Novartis, der Pharma-Riese aus Basel, ist ganz gut im Rennen. Und er kann noch aufdrehen mit Impfstoff gegen die Schweinegrippe zum Beispiel. Und weitere Stichworte: Cisalpino, mit dem neuen Modell kommen neue Probleme. Patientenverfügung. Es gibt neue Richtlinien fürs Regeln der letzten Dinge. Deutschlandwahl. In Schleswig-Holstein ist die Große Koalition bereits am Ende. Und Auslaufmodell. Der Hersteller der bunten Krokodilschuhe muss wohl aufgeben. Am Platz des Tagesgesprächs reden wir über eine Sache, über die man scheint nicht spricht, sondern einfach hat. Übers liebe Geld. Geld und gute Jobs gab's vor 50 Jahren in der Uhrenbranche. Die Uhrenstädte boomten, sie boten reichlich Brot und Spiele, Spitzenfußballspiele. Dann kam die Krise und der Fußball ging. Heute erinnert fast nur noch der Uhrengöpp in Gränchen an wortwörtlich reiche Fußballzeiten am Jura-Südfuss. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.517 Punkten plus 0,8%. Der Euro wird zu 1.5157 gehandelt, der Dollar zu 1.0760. Das Wetter: heute Nachmittag scheint die Sonne, es bilden sich ein paar Quellwolken. In den Bergen und im Jura kann es einzelne lokale Gewitter geben. Die Höchstwerte erreichen 28 bis 32 Grad. Am Freitag ziehen unwetterartige Gewitter auf. Es muss mit ergiebigem Regen, Hagel und Sturmböen gerechnet werden. Vor der Front liegen die Werte bei 28 Grad, dahinter nur noch bei 18 Grad. Am Samstag fällt erst noch kräftiger Regen, dann wird es wieder freundlicher. Am Sonntag gibt es noch etwas Regen, allgemein wird es wieder sonniger bei 20 Grad im Norden und 26 Grad im Süden. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr in der Ostschweiz. Auf der A3 Richtung Chur zwischen Flums und Sargans Verkehrsbehinderung wegen eines Fahrzeugsbrandes. Das betroffene Auto steht auf dem Pannenstreifen. Zudem Stau oder Behinderungen in der Region Zürich auf dem Nordring Richtung Bern vor dem Gubristunnel und auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthard-Nordportal in Göschenen.
Einst waren es verschreibungspflichtige Medikamente, wie etwa solche gegen den Bluthochdruck oder gegen Altersdiabetes, die den Basler Novartis zum Pharma-Riesen gemacht haben. Und auch jetzt, in der Krise, hat Novartis einen zusätzlichen Trumpf in der Hinterhand, die Impfstoffsparte. Die mischt mit im Rennen um den ersten Impfstoff, der gegen die Schweinegrippe wirkt. Ganz weit vorne mischt sie mit. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Noch hat Novartis keinen Impfstoff gegen die Schweinegrippe. Die letzten Tests in den Labors des Basler Pharmakonzerns, die über Wirkung und Sicherheit des Impfstoffs Aufschluss geben sollen, laufen noch. Erst etwa im November soll das Medikament erstmals verkauft werden können. Aber schon jetzt haben verschiedene Regierungen Interesse am Impfstoff angemeldet oder gar konkrete Bestellungen aufgegeben. Laut Andrew Weiss, Pharmaanalyst bei der Bank Vontobel, profitiert Novartis dabei vor allem von ihrer neuartigen Impfstofftechnologie. Mit dieser kann Novartis schneller als bisher Grippeimpfstoffe produzieren.
Geschwindigkeit ist ein wichtiger Faktor. Wenn eine Pandemie mit einem neuen Erreger auftauchen würde, ist je schneller, dass man den Impfstoff treiben kann, desto höher ist also die Wahrscheinlichkeit, dass man dieser Pandemie entgegenwirken kann.
Wichtigste Auftraggeberin von Novartis ist die amerikanische Regierung. Nicht zuletzt dank ihr ist das Auftragsbuch von Novartis schon gut gefüllt.
Bis jetzt ist der Gesamtwert nahezu 1 Milliarde Dollar, die Novartis haben sichern können. Wir rechnen, dass in etwa 80-90% ihrer Kapazität mit dem gebunden ist. Also sie haben nicht mehr viel Bewegungsspielraum, um noch mehr Aufträge entgegenzunehmen für die nächsten 12 Monate.
Die vielen Aufträge sind gut für Novartis. Sie geben dem Konzern Sicherheit. Sicherheit im Geschäft mit Grippeimpfstoffen, das sonst sehr unberechenbar ist. Denn Pharmakonzerne wie Novartis müssen ihre Grippeimpfstoffe bereits vor Ausbruch der jährlichen Grippesaison produzieren, ohne genau zu wissen, wie schwer die bevorstehende Grippesaison ausfallen wird. Sprich, wie viel Impfstoff sie am Schluss auch wirklich verkaufen können. Die Produktionskosten sind hoch, die Einnahmen unsicher. Das ist dieses Mal anders. Die Schweinegrippe verbreitet sich in rasantem Tempo rund um den Globus. Ein wirksamer Impfstoff gegen die Pandemie wäre also hoch willkommen. Ein lukratives Geschäft scheint hier garantiert zu sein. Das dürfte denn auch der Grund sein, dass momentan alle großen Impfstoffhersteller unter Hochdruck an einem möglichen Schweinegrippe-Impfstoff herumtüfteln. Dass sich mit einer Grippepandemie gutes Geld verdienen lässt, ist spätestens seit der Vogelgrippe klar. Damals hatte der andere Basler Pharmakonzern Roche die Nase vorn, weil sich sein Grippemedikament Tamiflu als wirksam erwiesen hatte. Damals standen die Regierungen bei Roche Schlange und orderten Tamiflu gleich massenweise. Nun hat also Novartis die Nase vorn. Aber Fontobel-Analyst Andrew Weiss warnt, Grippeviren verändern sich.
Und dann muss man sich wieder neu orientieren und die Frage ist, ob dann nachher die Novartis immer noch die Nase davon hat.
Die Forscher im Labor des Basler Pharmakonzerns müssen also am Ball bleiben. Soll das Geschäft mit dem Schweinegrippe-Impfstoff für Novartis so richtig lukrativ werden?
Endlich, nach langem Warten, hat am Vormittag die Cisalpino AG ihre neuen Neigezüge ETR 610 vorgestellt. Noch diesen Monat wird die erste neue Cisalpino-Komposition auf der Strecke Genf-Mailand eingesetzt. Doch es gibt schon ein neues Problem. Wie der Tagesanzeiger und der Bund heute berichten, ist der neue Neigezug zu schwer und kann deshalb nicht wie geplant auf der Gotthard-Strecke eingesetzt werden. Cisalpino und das Bundesamt für Verkehr haben diese Tatsache unterdessen bestätigt. Bei Cisalpino ist man überzeugt, das Problem bald lösen zu können. Falls nicht, ist die Konzession wieder bedroht. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Die neuen Cisalpino-Züge können zurzeit ausgerechnet das nicht, was sie können sollten, nämlich auf der kurvenreichen Gotthard-Strecke zwischen Artgoldau und Chiasso fahren und das mit bis zu 250 Stundenkilometern. Der neue Cisalpino ETR 610 wurde extra für den Gotthard bestellt. Nun stellte sich aber heraus, dass der moderne Neigezug zu schwer ist für die schnelle Fahrt am Gotthard. Davide De Micheli, Mediensprecher beim Bundesamt für Verkehr, bestätigt.
Konkret heißt es, dass die Züge am Gotthard fahren werden dürfen mit Neigetechnik, aber nicht mit der gewünschten Geschwindigkeit.
Einfach so leichter machen lassen sich Eisenbahnzüge allerdings nicht. Bei der Cisalpino AG weiß man um das Problem. CEO Alain Barbe erklärt:
Das Problem auf dem Gotthard ist nicht ein Gewichtsproblem, aber ein Massenproblem gegenüber den Gleisen.
Das heißt, die Masse oder eben das Gewicht ist schlicht zu groß, wenn ein vollbeladener Cisalpino-Zug in einer engen Kurve wie am Gotthard liegt. Die physikalischen Kräfte sind überproportional hoch. Dieses Problem gilt es nun zu lösen. Vor allem die Industrie ist gefragt, welche die Züge gebaut hat. Dazu gehört die Alstom. Cisalpino-Chef Alain Barbe zeigt sich optimistisch, das jüngste Problem sei lösbar.
Ich weiß nicht, wie lange unsere zwei Lieferanten Zeit brauchen, hoffentlich kurz, aber wir hätten nie diesen Zug übernommen, wenn wir nicht die Versicherung hätten, dass er könnte auf dem Gotthard fahren.
Bei der SBB, die zu 50% an der Cisalpino AG beteiligt ist, ist man zurückhaltender. Reto Kormann von der SBB Medienstelle.
Das ist ein bisschen das Ei des Kolumbus, das es da zu suchen gilt. Wir sind in engem Kontakt mit der Cisalpino AG, mit unseren Partnern in Italien und vor allem, und der ist in erster Linie gefordert, mit dem Lieferanten der Züge, mit der Firma Alstom.
Im Herbst möchte die SBB entscheiden, wie die neuen Züge auf den Fahrplanwechsel Dezember eingesetzt werden können. Dass der Fahrplan eingehalten wird und dass Züge nicht ausfallen, sind wichtige Kriterien in der Konzession, die Cisalpino vom Bundesamt für Verkehr erhalten hat. Falls sich zeigt, dass diese Bedingungen nicht erfüllt werden können, will das BAV wieder über die Bücher gehen. Davide De Micheli vom BAV.
Wichtig sind einfach, dass die Qualitätskriterien erfüllt werden. Und wenn die Neigetechnik ein Hindernis ist, dann müsste man sicher noch die Konzession überprüfen.
Denn über kurz oder lang sollen die neuen Cisalpino-Züge das schaffen, wofür sie bestellt wurden, in rasanter Fahrt die Gotthardstrecke bewältigen.
Entlassungen hier, Entlassungen dort und in der Krise müssen viele fürchten, die Stelle zu verlieren. Doch fast dreimal häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen als Schweizer Bürger sind Ausländerinnen und Ausländer in diesem Land. Erklärungen gibt es viele, viele Migranten arbeiten in Branchen, die besonders leiden unter der Krise und ihre Ausbildung ist schlechter. Das aber reiche nicht als Erklärung, sagten in Bern die Gewerkschaften. Ausländer würden diskriminiert, ganz besonders jetzt in der Krise. Dominik Meyer.
Ein Unternehmen entlässt Mitarbeitende. Gehen müssen vor allem Ausländerinnen und Ausländer. Schweizer mit gleicher Ausbildung und gleicher Erfahrung haben die besseren Chancen, die Stelle zu behalten. Das komme häufig vor, sagt Doris Bianchi, Zentralsekretärin des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds.
Ein türkischer Gewerkschaftsmitglied sagt, andere sind nicht davon betroffen. Wieso ich als Türke? Es gibt einen Teil, wo wir von der festen Überzeugung sind, das muss Diskriminierung sein. Es gibt nicht nur Gründe im Bildungsstand.
Allerdings, eindeutige Beweise, dokumentierte Fälle etwa, bleiben die Gewerkschafterinnen schuldig. Diskriminierung finde eben im Graubereich statt, sagt Vanya Aleva, Geschäftsleitungsmitglied der Gewerkschaft Unia.
Es ist immer schwierig, Diskriminierungen nachzuweisen. Das Gesamtbild ergibt sich natürlich durch die einzelnen Puzzlesteine in der alltäglichen Gewerkschaftsarbeit.
Ein Gesamtbild, das aber umstritten ist. Thomas Daum, der Direktor des Schweizerischen Arbeitgeberverbands, widerspricht vehement. Es gebe keine Diskriminierungen bei Entlassungen, jetzt in der Wirtschaftskrise.
Es kann durchaus sein, dass durch Personalmaßnahmen ausländische Arbeitnehmende stärker betroffen werden. Das hat dann aber in der Regel eher mit der Qualifikation zu tun, das hat mit ihren Tätigkeiten zu tun, ohne jede Absicht aber Ausländer und Schweizer ungleich zu behandeln.
Aussage gegen Aussage. Klarheit schaffen könnten bessere Gesetze, sagen die Gewerkschaften. Ausländer müssten sich besser wehren können, wenn sie sich diskriminiert fühlten. Konkret sollen neu die Arbeitgeber beweisen müssen, dass sie Schweizer und Migranten wirklich gleich behandeln. Zusätzlich stellen die Gewerkschaften aufs Neue ihre alten Forderungen. Mindestlöhne sollten verhindern, dass Migrantinnen weniger verdienen. Diplome aus dem Ausland müssten rascher und großzügiger anerkannt werden und Lehrlinge müssten sich anonym bewerben können, damit zum Beispiel Jugendliche vom Balkan nicht allein wegen ihres Namens von vornherein ohne Chance bleiben.
Die letzten Dinge regeln. Mit einer Patientenverfügung kann man festhalten, welche medizinischen Maßnahmen noch angewendet werden sollen und welche nicht mehr, wenn man wegen eines schweren Unfalls oder einer unheilbaren Krankheit im Spital liegt und selber nicht mehr ansprechbar ist. Doch das Mittel der Patientenverfügung ist noch zu wenig bekannt. Neue Richtlinien sollen dem abhelfen. Christine Wanner.
Das Beatmungsgerät pumpt regelmäßig Luft in die Lungen des Patienten. Sein Herz wird ebenfalls unterstützt. Intensivstation im Universitätsspital Basel. Wer hier liegt, für den ist es zu spät für eine Patientenverfügung. Dabei wären auch Ärzte und Pflegende froh darüber, sagt der stellvertretende Chefarzt Martin Siegemund.
Für uns auf der Intensivstation ist es so, dass wir immer häufiger ältere Patienten haben, die einen längeren intensivmedizinischen Verlauf benötigen. Und dann stellt sich für uns immer wieder die Frage, was hätte der Patient gerne gehabt? Was ist seine Einstellung zum Leben? Es gibt sehr viele ältere Patienten, auch wenn das viele Kollegen nicht wahrhaben möchten, die eigentlich gerne hätten, dass Ärzte mit ihnen darüber reden, was man noch alles machen soll und was sinnvoll ist und was nicht.
Gerade diese Sinnfrage ist mit steigendem Alter der Patienten ein Tabu für die Ärzteschaft.
Das ist sehr schwierig, dann den Punkt zu finden, wo man sagt, so bis hierhin und nicht weiter. Deswegen ist es für uns eben auch wichtig, den Willen des Patienten zu kennen, damit wir nicht bei allen immer alles machen müssen, vor allen Dingen, wenn sie es gar nicht möchten.
Anna-Katharina Dieterle zum Beispiel möchte nicht. Die 82-Jährige lebt in ihrer Stadtwohnung unweit vom Spital. Sie ist sportlich, kulturinteressiert und bei den Grauen Panthern und hat kürzlich ihre Patientenverfügung aktualisiert. Patientenverfügungen müssen aktuell sowie klar formuliert sein und dürfen nicht gegen das Gesetz verstoßen. Aktive Sterbehilfe darf also nicht verlangt werden. Ihre erste Verfügung hatte Anna-Katharina Dieterle vor einigen Jahren mit Leichtigkeit gemacht und gleich Kinder und Ärzte darüber informiert.
Je näher der Zeitpunkt rückt und je älter ich werde, je fröhlicher werde ich und stelle mir die geistige Welt hell und fröhlich vor, im Gegensatz zu düster und Sünde und Schuld und Hölle, heiter.
Nun bei der Überarbeitung wurde es plötzlich ernst.
All die Sachen, die jetzt laufen können, du lieber Gott.
Anna-Katharina Dieterle sitzt am langen Esstisch, blättert in ihrer Patientenverfügung. Sie, die von sich sagt, sie sei noch nie krank gewesen, will für den letzten Lebensabschnitt weder künstliche Ernährung noch eine Herz-Kreislauf-Reanimation. Sie liest, was sie geschrieben hat.
Ich möchte nicht mit allen Mitteln auf dieser Welt festgehalten werden. Sollte ich einmal schwer krank werden und es besteht keine Aussicht auf eine Besserung, dann soll das Ziel aller medizinischen und pflegerischen Maßnahmen palliativ sein. Das heißt, es soll nur das unternommen werden, was der Schmerzlinderung dient und Atemnot, Unruhe und Angst lindert.
Entstanden ist ihre detaillierte Patientenverfügung bei der GGG Voluntas in Basel. Das ist eine jener Organisationen, die Interessierte berät und begleitet. Andere Organisationen bieten Verfügungen an, die nur aus einem Satz oder einem Fragebogen bestehen. Der Stellenwert solcher Verfügungen ist nur in einigen Kantonen gesetzlich geregelt und dies unterschiedlich. Verwirrend, sagt dazu Michel Salaté von der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften. Die stellvertretende Generalsekretärin hält aber fest.
In der heutigen Zeit ist es ganz unbestritten, dass die Autonomie des Patienten ein sehr hohes Gewicht hat und dass der Wille des Patienten an erster Stelle ist und nicht die persönlichen Werthaltungen eines einzelnen Arztes.
Michel Salaté schätzt, dass nicht mal jede 10. Person in der Schweiz eine solche Verfügung hat. Das könnte sich mit dem neuen Erwachsenenschutzrecht ändern, das die Patientenverfügung verankert. Bis das Gesetz aber in Kraft tritt, sind die Verfügungen, streng juristisch gesehen, nicht überall verbindlich. Deshalb hat die Akademie der medizinischen Wissenschaften Richtlinien und Empfehlungen zur Patientenverfügung erlassen, die in die Standesregeln der Ärzte übergehen und verbindlich sind. Zudem bieten sie eine Orientierungshilfe für Organisationen, Ärzte wie Martin Siegemund und Interessierte wie Anna-Katharina Dieterle.
Gut zwei Monate vor der deutschen Bundestagswahl steht die Grosse Koalition in Schleswig-Holstein vor der Maus. CDU und SPD, die dort wie auch auf Bundesebene gemeinsam regieren, sind hoffnungslos zerstritten. Nun fordert die schleswig-holsteinische CDU vorgezogene Neuwahlen. Und zwar zeitgleich mit der Bundestagswahl am 27. September. Aus Berlin, Ursula Hürzeler.
Die Schleswig-Holsteiner gelten in Deutschland als ausgesprochen bodenständig und gemächlich. Ein bisschen so eben wie Ministerpräsident Peter Harry Carstensen. Der Hühne wirkt mit seinem weißen Bart wie ein Seemann und nichts scheint ihn aus der Ruhe zu bringen. Doch nun ist ihm der Kragen geplatzt. Er will Neuwahlen und zwar sofort. Die SPD, so seine Begründung im Fernsehen heute Morgen, sei kein verlässlicher Koalitionspartner mehr.
Das Land braucht eine Regierung, wo alle, nicht nur Minister, sondern auch die Parteien, die dahinter stehen, verantwortungsvoll, und damit ist der Parteivorsitzende gemeint, verantwortungsvoll mit diesem Land umgehen. Das ist im Moment nicht mehr festzustellen, das ist nicht mehr zu erwarten.
Und deshalb also lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Die Flucht nach vorn ist verständlich. Seit Monaten schon liefern sich SPD und CDU in Kiel nämlich ein Trauerspiel, das selbst die eigene Bevölkerung zunehmend verstört. Dabei geht es manchmal um Politik, wie jetzt zum Beispiel um ein hartes Sparprogramm, meistens aber um Machtspiele und verletzte Eitelkeiten. Im Zentrum steht neben dem CDU-Ministerpräsidenten SPD-Landeschef Ralf Stegner. Der ist mit seinen linken Positionen und der selbstbewusst forschen Art so ziemlich das Gegenteil von Carstensen. Kein Wunder, dass er die angestrebten vorgezogenen Neuwahlen postwendend ablehnte.
Wir glauben, dass es für die Menschen besser ist, wenn nicht neben dem Bundestagswahlkampf nur noch ein weiterer Wahlkampf stattfindet, sondern wir unsere Arbeit tun. Und da gibt es ja eine Menge zu machen, denn auch in Schleswig-Holstein sind viele Arbeitsplätze bedroht durch die Krise. Und einen Antrag jedenfalls, der auch noch falsch begründet ist, weil er behauptet, wir seien nicht zuverlässig, dem werden die Sozialdemokraten nicht zustimmen. Wir sind eine alte und stolze Partei, wir lassen uns nicht auf wahltaktische Spiele ein.
Nach der Absage der SPD muss die CDU nun umdenken. Doch der Ausweg liegt auf der Hand. Ex-Kanzler Schröder hat ihn vor 4 Jahren ja vorgemacht, als er im Parlament bewusst eine Vertrauensabstimmung verlor, um die gewollten Neuwahlen durchzusetzen. So wird es wohl auch in Kiel kommen. Angela Merkel kann es nur recht sein. Nach den Umfragen liegt ihre Partei derzeit nämlich Längen vor der SPD. Und wenn davon, sozusagen im Seitenwagen, am 27. September auch noch die schleswig-holsteinische CDU profitieren könnte, wäre das ideal. Denn genau genommen verdankt Ministerpräsident Carstensen sein Amt bisher nur einem Eigengoal der SPD. Hätten vor 4 Jahren im Landtag nämlich alle Genossinnen und Genossen für Heide Simonis gestimmt, dann wäre heute sie und nicht ein CDU-Mann an der Macht. Für die damalige Disziplinlosigkeit in den eigenen Reihen büßt die SPD bis heute. Mindestens.
Sie sind grasgrün, quietschgelb oder pinkleuchtend, die Crocs, diese Plastikschuhe, die seit einigen Jahren zum sommerlichen Strand- und Straßenbild gehören. Die farbigen Schaumklötze mit den großen Löchern zieren oder verunzieren, je nach Geschmack, weltweit Millionen von Füßen. Doch nun steht die Herstellerfirma am Abgrund, Dagmar Zumstein, über das Auslaufmodell.
Crocs sind die hässlichsten je hergestellten Schuhe. Oder aber die freundlichste Fußbekleidung, seit es Schuhe gibt. Man liebt oder hasst sie, zwiespältig oder gleichgültig reagiert keiner. Gepriesen werden die leichten Plastikpantoffeln für ihre Behaglichkeit und das Praktische. Sie können schwimmen, sind bequem und stinken nicht. Gegner hingegen meinen, selbst die Flintstones hätten einen besseren Geschmack. 2003 ging die größte Erfolgsgeschichte der Schuhwelt los. Seither wurden über 100 Millionen Paar Crocs verkauft, die Anhängerschar wuchs beängstigend schnell. Jack Nicholson trug sie, Dustin Hoffman oder Ex-Präsident George W. Bush. Doch genau wie Bush dürften jetzt auch die Crocs zum Auslaufmodell werden, denn die Herstellerfirma ist so gut wie pleite. Die Schulden häufen sich, 2000 Angestellte stehen auf der Straße und selbst die Aktie ist alles andere als en vogue. 185 Millionen Dollar Schulden muss das Unternehmen bis Ende September zahlen, sonst ist der Traum aus. Das Problem, die innovativen Jungs, die den Crocs einst Leben einhauchten und die knallbunten Finken auf den Markt brachten, gingen mit zu großen Schritten in die Zukunft. Sie haben heftig expandiert und überdimensionale Lager gefüllt. Aber vor allem wurde ein Produkt geschaffen, das praktisch nicht kaputt geht. Ersatz muss also nicht her, schon gar nicht in der Wirtschaftskrise. Der Markt ist jetzt gesättigt. Doch wer sich jetzt auf mehr Stil auf den Straßen freut, könnte sich irren. Nicht nur, dass die Plastiktreter so gut wie unzerstörbar sind, auch schlechter Geschmack hat schon so oft überlebt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.